Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Die Brandenburger Landesregierung hofft auf eine schnelle Gerichtsentscheidung, ob das Gelände der geplanten Fabrik von Tesla gerodet werden darf. Dass die Baumfellarbeiten gestoppt wurden, das war über eine sogenannte Verbandsklage des Umweltverbands Grüne Liga möglich geworden. Wir beleuchten deshalb heute einmal dieses Rechtsinstrument, wem es hilft, wem es nicht hilft und ob es auch missbraucht werden kann. Außerdem, wir stellen Ihnen den neuen Entwurf der verschärften Gülleverordnung von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner vor. Er ist jetzt öffentlich. Ein Konsortium will die Schweiz für den Gütertransport untertunneln. Ökologisch fragwürdig sind die geplanten neuen Steuerregeln für Mehrwegflaschen. Sogar im Badezimmer gibt es Datenlecks. Die Zahnbürste will wissen, wo ich bin. Und im Verbrauchertipp geht es um Zahnersatz, den man sich im Ausland besorgen kann. Der Erfolg der Klage des Umweltverbands Grüne Liga gegen die Rodungen für eine geplante Elektroautofabrik der Firma Tesla, der sorgt in Brandenburg weiter für Aufregung, wobei ja noch nicht ganz geklärt ist, ob die Rodungen damit wirklich länger gestoppt sind. Während die einen darüber diskutieren, ob der betroffene Wald, also ein bewusst zur Holznutzung angelegter Kiefernforst, wirklich so schützenswert ist, stellen andere das Rechtsinstrument der Verbandsklage in Frage, mit dem die Grüne Liga vor Gericht gezogen ist. Julie de Sezen ist eine unserer Rechtsexpertinnen. Frau Sezen, was bedeutet denn eigentlich der Begriff der Verbandsklage?
Also eine Verbandsklage ist ganz generell gesagt einfach mal eine Klage, die durch einen Verband eingereicht wurde. Da gibt es verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Eine, die jetzt in letzter Zeit relativ häufig in den Medien vorgekommen ist, war die Verbandsklage auf zivilrechtlicher Art, also durch die Musterfeststellungsklage. Das ist eine eigene Klageart.
Das war die Geschichte mit VW, ne? Mhm.
Genau, die Geschichte mit VW. Die Klage, die Verbandsklage, die jetzt hier eine Rolle spielt, ist die Verbandsklage im Umweltrecht. Und die gibt Umweltverbänden die Möglichkeit, gegen bestimmte Entscheidungen, Umweltangelegenheiten einen eigenen Rechtsbehelf einzulegen. Das heißt, da gibt es keine gesonderte Klage, so wie bei der Musterfeststellungsklage, sondern hier stehen einfach die allgemeinen verwaltungsgerichtlichen Klagen offen, aber können durch einen Verband geltend gemacht werden.
Warum gibt es dieses Instrument dann überhaupt? Es könnten ja auch Betroffene klagen, beziehungsweise warum ist der für Deutschland was Besonderes?
Also in Deutschland hat man im Verwaltungsrecht normalerweise immer die Prämisse, dass nur der klagen kann, der in seinen eigenen Rechten betroffen ist. Das deutsche Recht geht vom Individualrechtsschutz aus. Aha. Das ist insbesondere deswegen so, um vor allem Popularklagen auszuschließen und nicht einfach hier in Deutschland so eine Klagewut zu generieren. Auf europäischer Ebene hat man da so ein bisschen anderes Verständnis. Und vor allem also in den Umweltrechtsgebieten, da ja dort die lebenserhaltende Grundlage durch die Umwelt geschaffen wird, ein besonders strenges Verständnis von Rechtsschutz, effektiven Rechtsschutz. Und dementsprechend sollte der hier nicht nur individuell geregelt sein, sondern auch durch diese Popularklage, dass die Verbandsklage ja eigentlich im Prinzip auch darstellt, gewährleistet werden. Und dieses Bedürfnis, dass ich dann selbst von den Auswirkungen eines, sagen wir mal zum Beispiel Bebauungsplans oder sonstigen Vorhaben, wie jetzt zum Beispiel auch das Vorhaben, was Tesla plant, selber betroffen sein muss, sondern da kann der Verband dann generell das Objektiv, also die Einhaltung des objektiven Rechts rügen.
Mhm. Gut, das stärkt ja möglicherweise auch den Einzelnen, der es nicht so einfach haben wird, gegen Tesla vorzugehen. Aber genau. Könnte denn der Vorwurf auch zutreffen, sowas wird missbrauchlich genutzt?
Natürlich kann man alles irgendwie auch missbräuchlich einsetzen. Im vorliegenden Fall wurde ja erstmal Eilrechtsschutz gesucht, also möglichst schnelles Handeln durch Gericht, bevor irgendwelche Sachen entstehen, die später vielleicht nicht mehr rückgängig machbar sind. Und wenn hier jetzt ein Missbrauch vorliegen würde, dann hätte das Gericht das auch erkannt und wäre da nicht weiter drauf eingegangen und hätte den Eilantrag zurückgewiesen. Im vorliegenden Fall ist aber so, dass die Baumaßnahmen ja noch gar nicht genehmigt wurden. Also das gesamte Vorhaben ist ja noch gar nicht genehmigt. Und es geht um vorzeitige Baumaßnahmen. Also die Rodung soll stattfinden, bevor überhaupt das Endergebnis sozusagen genehmigt wurde. Und wenn im Endeffekt dann keine Genehmigung kommt, dann wäre der Wald weg und hätte gar nicht weg müssen, weil sie gar nicht bauen dürfen.
Julie de Sezen informierte über die Rechtslage im Bereich Verbandsklage an Beispiel von der Tesla-Fabrik in Brandenburg. Vielen Dank. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer könnte sich vorstellen, den Berliner Stadtverkehr von unzähligen Lieferwagen und LKWs zu entlasten, indem Pakete aus dem boomenden Onlinehandel per Paket-U-Bahn transportiert werden. In der Schweiz plant man etwas ganz Ähnliches, jedoch in gigantischen Dimensionen. Ein Konsortium will für den Güterverkehr das ganze Land untertunneln. Dietrich Karl Meurer weiß mehr.
Cargo Souterrain, so lautet der Name des Projekts, was aus dem Französischen übersetzt unterirdische Fracht heißt. Dahinter steckt die Idee eines riesigen Tunnelnetzes, das die Schweizer Städte miteinander verbinden soll, insgesamt 450 Kilometer lang. Die Tunnel sollen nur für den Transport kleinteiliger Güter genutzt werden, von Lebensmitteln bis hin zu Baustoffen, erläutert Patrick Ehlig, der Sprecher von Cargo Souterrain.
Da fahren dann spezielle Tunnelfahrzeuge, die jeweils zwei Paletten aufnehmen können. Und die bringen auf drei Spuren die Güter von Ort zu Ort.
In bis zu 50 Metern Tiefe sollen die elektrischen und vollkommen automatischen Fahrzeuge rund um die Uhr unterwegs sein. Von Warenlagern zu Verteilzentren in den Städten, sogenannten Hubs. Ohne dass oben jemand von dem Verkehr gestört wird. Mit Cargo Souterrain werde der Güterverkehr neu gedacht, schwärmt Patrick Ehlig, auch wenn das Grundprinzip gar nicht so neu ist.
Es gibt an Flughäfen zum Teil ähnliche Systeme, die das Gepäck transportieren. Auch zum Beispiel in Spitälern gibt es Systeme mit automatisch gesteuerten Wagen, die transportieren Güter hin und her. Also vom Grundprinzip her, das gibt es. Das gibt es natürlich nicht mit dem Anspruch, ein ganzes Land zu erschließen.
Cargo Souterrain könnte bis zu 40% des Güterverkehrs von der Straße übernehmen. Und das wird spätestens dann nötig, wenn die offiziellen Verkehrsprognosen für die Schweiz tatsächlich eintreffen.
Es wird eng auf den Straßen, es gibt Staus, es gibt immer mehr Verkehr. Es gibt ein Bevölkerungswachstum und ein Wirtschaftswachstum, was alles sehr positiv ist. Nur muss man das irgendwo dann auch bewältigen auf den Straßen. Und Straße und Schiene wird man nicht mehr wesentlich ausbauen können. Das ist einfach alles schon relativ dicht ausgebaut und dicht besiedelt. Also muss man sich nach neuen Lösungen und neuen Konzepten umsehen. Und daraus ist Cargo Souterrain entstanden.
Hinter der Vision steht eine Reihe von finanzkräftigen Unterstützern. Von den Schweizer Einzelhandelsriesen über die Post, Speditionen, Logistikunternehmen, Banken, Versicherungen bis hin zu digitalen Technikpartnern, etwa aus Deutschland SAP.
Die Kosten für das Gesamtnetz, das heißt von Genf bis St. Gallen, von Basel bis Luzern, im Prinzip grob gesagt alles nördlich der Alpen, sind dann 33 Milliarden Franken.
Das entspricht umgerechnet etwa 31 Milliarden Euro. Cargo Souterrain soll komplett privat finanziert werden, sagt Sprecher Patrick Ehlig. Daher geht man von wenig Gegenwind aus. Und die Schweizer Politik hat bereits grünes Licht signalisiert.
Wir brauchen für Cargo Souterrain ein Gesetz auf gesamtschweizerischer Ebene. Man kann das nicht kleinräumig, kleinteilig realisieren. Man braucht schon eine gesetzliche Grundlage fürs ganze Land. Und das ist jetzt auf sehr gutem Weg. Die Landesregierung hat ja kürzlich bekannt gegeben, dass eben diese gesetzliche Grundlage geschaffen werden soll und dass sie mit einem Gesetzesvorschlag kommen wird.
Auch alle relevanten Parteien im Parlament hätten ihre Unterstützung zugesichert, sagt optimistisch Patrick Ehlig. Daher schreckt man bei Cargo Souterrain nicht davor zurück, schon jetzt einen recht konkreten Zeitplan zu nennen. Mitte des Jahrzehnts könnten die Bauarbeiten für die erste Teilstrecke beginnen, die 2031 in Betrieb genommen werden soll. Das gesamte Netz, so hofft man, wäre 2045 fertig.
Aus Genf berichtete Dietrich Karl Meurer. Hinter verschlossenen Türen hat das Bundeslandwirtschaftsministerium lange um die Regeln einer verschärften Düngeverordnung gerungen. Jetzt sind die Details öffentlich. Barbara Schmidt-Matern.
Aus Sicht der Europäischen Kommission sind die Werte für Nitrat im Grundwasser in Deutschland weiterhin zu hoch. So heißt es im Entwurf zur neuen Düngeverordnung, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt. Mit dieser Formulierung möchte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, klarstellen, Brüssel zwingt uns ja, wir können gar nicht anders, als die Regeln zu verschärfen. Die Novelle, die derzeit noch von Juristen geprüft und mit der EU-Kommission abgestimmt wird, sieht strengere Regeln vor. Betriebe in den besonders schlimm mit Nitrat vergifteten Regionen, den sogenannten roten Gebieten, müssen die Menge der Düngemittel künftig um 20% reduzieren. Außerdem soll die Gesamtmenge begrenzt werden. Die Landwirte müssen außerdem je nach Jahreszeit strengere Regeln einhalten, etwa wenn die Böden gefroren sind oder in der Nähe von Seen und Flüssen liegen. Verstößt ein Bauer gegen diese Regeln, drohen in Zukunft empfindliche Strafen. Seit Monaten verhandeln Berlin und Brüssel nun über diese Verschärfungen. Die EU sitzt aber bislang am längeren Hebel, denn erst vor 2 Jahren hatte der Europäische Gerichtshof EuGH entschieden, dass Deutschland trotz Verschärfungen im Jahr 2017 weiterhin gegen die europäische Nitratrichtlinie verstößt. Eine neue Klage will die Bundesregierung um jeden Preis abwenden und hofft, dass der Bundesrat Anfang April grünes Licht gibt. Das wäre dann erst nach den Kommunalwahlen in Bayern. Viele Bäuerinnen und Bauern sind unzufrieden mit den Verschärfungen. Der VKU hingegen, der die kommunalen Wasserversorger vertritt, hält die Novelle auch weiterhin für nicht ausreichend. Die Augen richten sich jetzt nach Brüssel. Noch bleibt es fraglich, ob die EU die Novelle aus Berlin akzeptiert.
Barbara Schmidt-Matern über Details der neuen Düngeverordnung. Mehrwegflasche ist nicht gleich Mehrwegflasche. Beispiel beim Pfand. Ist die Flasche aus Plastik, muss ein höheres Pfandgeld gezahlt werden als bei Glasflaschen. Künftig sollen auch umweltfreundlichere Mehrwegflaschen steuerlich unterschiedlich behandelt werden. Dieter Nürnberger über ein ökologisch fragwürdiges Projekt.
Pfandflaschen sind bares Geld wert, weshalb sie die Verbraucher in aller Regel auch zurückbringen. Danach übernehmen Sortieranlagen die Arbeit und die Flaschen kommen zurück zum Abfüller. Ein eingespieltes Verfahren. Doch nun sorgt eine steuerliche Neuregelung für Unruhe. Denn bei der Verwendung von bestimmten Mehrwegpfandflaschen soll es den Getränkeherstellern künftig nicht mehr erlaubt sein, Pfandrückstellungen zu bilden. Es geht um sogenannte Universal- oder Einheitsflaschen. Die können von unterschiedlichen Abfüllern verwendet werden und sie unterscheiden sich später nur anhand des Etiketts auf der Flasche. Die bisherige steuerliche Rückstellungsmöglichkeit sorgte dafür, dass eingenommenes Pfand nicht sofort versteuert werden musste, sagt Roland Demleitner, Geschäftsführer des Verbandes Private Brauereien in Deutschland.
Das sind Bierkästen, das sind Bierflaschen. Dafür sind diese Rückstellungen gebildet worden, denn das eingenommene Pfand muss ja wieder ausgezahlt werden. Das Leergut befindet sich aber im Umlauf, sodass wir nicht wissen, wann letztendlich diese Pfandeinnahmen wieder ausgezahlt werden müssen an den Handel, an den Verbraucher. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn eine Brauerei in einer Bilanz zum Beispiel 1-2 Millionen Euro an Rückstellungen gebildet hat, dann sind die sofort als Gewinn zu versteuern. Und das ist das Problem.
Demleitner vertritt rund 800 kleinere und mittelständische Brauereien in Deutschland. Seine Befürchtung, die Betriebe könnten durch die steuerliche Neuregelung in Liquiditätsengpässe und somit auch in Existenznot geraten. Und ihn stört darüber hinaus, dass nicht alle Mehrwegflaschen gleich behandelt werden sollen. Denn jene, die durch Form oder Eingravierungen einer bestimmten Brauerei zugeordnet werden können, behalten weiterhin den Vorteil der steuerlichen Rückstellung. Diese sogenannten Individual-Mehrwegflaschen gelten zwar auch als ökologisch vorteilhaft, sie müssen aber durch die Bindung an einen bestimmten Getränkehersteller oft kreuz und quer durch die Republik befördert werden. Weshalb auch Umweltverbände die steuerliche Neubetrachtung bei Mehrwegflaschen ablehnen. Thomas Fischer ist Kreislaufexperte bei der Deutschen Umwelthilfe.
Den besten Klimaschutzbeitrag haben eben Mehrwegeinheitsflaschen. Und deshalb darf man den Anwendern dieser Flaschen keine Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern muss versuchen, ihnen die Nutzung dieser Flaschen so einfach wie möglich zu machen.
Für das zuständige Bundesfinanzministerium ist formal alles in Ordnung. Die Neuregelung bei der bilanzsteuerlichen Beurteilung der Pfandflaschen geht auf ein Urteil des Bundesfinanzhofes zurück. Sprecherin Christina Wogatzki.
Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes führt insgesamt nicht zu einer höheren Steuerbelastung für die Bierbrauer. Es kommt bei den Mehrwegeinheitsflaschen durch den Wegfall der Rückstellungsmöglichkeit lediglich zu einer Verschiebung der Steuerlast. Also es fallen nicht mehr Steuern an, sondern sie fallen zu einem anderen Zeitpunkt an.
Die Ministeriumssprecherin erwartet daher keine Auswirkungen auf das Mehrwegsystem. Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe befürchtet hingegen, dass sich Getränkehersteller umorientieren könnten.
Im schlimmsten Falle kann es auch dazu führen, dass einige sagen, okay, ich mache eine Abfüllung in Getränkedosen und das ist mir ja alles zu problematisch mit diesen ganzen steuerlichen Nachteilen, die dadurch jetzt entstehen und dann muss ich mich gar nicht mehr mit Getränkeflaschen beschäftigen.
Was ökologisch kontraproduktiv wäre. Die Deutsche Umwelthilfe und auch die vielen mittelständischen Getränkeabfüller setzen nun auf die Länderfinanzminister. Sie hoffen, dass bei der Neuregelung nicht nur das Steuerrecht, sondern auch die Umwelt eine Rolle spielen.
Dieter Nürnberger berichtete. Bei Datenlecks denken wir ans Internet, weniger ans Badezimmer. Doch vielleicht schauen Sie sich mal Ihre elektrische Zahnbürste an. So eine mit App. Und warum braucht eine Zahnbürste eigentlich die Standortfreigabe? Dieser Frage ist mein Kollege Maximilian Schönherr nachgegangen.
Das ist eine elektrische Zahnbürste, das Spitzenmodell des Herstellers Oral-B. Es unterscheidet sich von anderen elektrischen Zahnbürsten dadurch, dass es versucht, die Quadranten des Kiefers beim Putzen zu erkennen, um zum Beispiel Tipps zu geben, bei welchem Zahn man ein bisschen länger verweilen könnte. Beworben wird diese Klasse an Geräten mit dem Buzzword künstliche Intelligenz. Sie lernt aus unserem Putzverhalten und gibt immer genauere Hinweise, so das Versprechen. Um diese Funktion zu nutzen, muss der Kunde sein Smartphone über Bluetooth mit der Bürste verbinden. Hier entsteht ein Problem. Die App auf dem Handy verlangt die Standortfreigabe. Wenn wir ihr nicht mitteilen, wo wir sind, können wir zwar die Zähne putzen, aber nicht mit der teuer erkauften Zusatzfunktion künstliche Intelligenz. Die Pressestelle der Mutterfirma von Oral-B, Procter & Gamble, gab uns kein Interview, aber ein schriftliches Statement, in dem zu lesen ist, dass die Standortfreigabe damit zusammenhänge,
spezielle Features in der Oral-B-App zu gewährleisten, wie das Anzeigen von bevorstehenden Events in der Nähe, sowie lokale Wetterupdates, die während des Putzvorgangs in der App abgerufen werden können. Standortinformationen werden zu unserem Server geschickt, um Daten zu lokalen Wetterinformationen und in der Nähe befindliche Zahnarztpraxen zur Verfügung stellen zu können.
Events, Wetter, Zahnarztpraxen fürs Zähneputzen? Der Referent des hessischen Datenschutzbeauftragten Martin Buchter.
Das sind zusätzliche Dienste, die natürlich auch zusätzlich Datenverarbeitung erfordern, die es vorher einfach nicht gab, weil es diese Dienste nicht gab. Insofern bieten die Sachen neue Chancen, neue Möglichkeiten, aber natürlich auch neue Risiken aus datenschutzrechtlicher Sicht, die natürlich aber auch rechtlich so weit eingefangen werden müssen, dass die Anbieter und Hersteller nur das machen dürfen, was sie auch wirklich brauchen und benötigen.
Testlabors haben bei vielen neueren Apps und auch bei dieser Zahnbürste Folgendes herausgefunden. Selbst wenn man beim Zähneputzen Bluetooth abschaltet oder in den Flugmodus geht, schicken sie anschließend, wenn man wieder online ist, Daten heraus. Heutzutage gängig und meist ohne Nachdenken durch den Anwender abgenickt ist sogar die Datenfreigabe an Google. Dazu der Zahnbürstenhersteller.
Wenn der Nutzer beim Einrichtungsprozess hierzu einwilligt, kann Oral-B ermitteln, welche Features am häufigsten genutzt werden und welche durch verbesserte Angebote ausgetauscht werden sollten. Die Datenweitergabe kann jederzeit widerrufen werden.
Wenn da die zulässigen Grenzen überschritten wären, dann könnten wir als Aufsichtsbehörde natürlich dagegen vorgehen.
Sagt Martin Buchter im Amt für Datenschutz Wiesbaden. Als Musterbeispiel für den sorgfältigen Umgang mit dem Datenschutz stellten die Münchner Stadtwerke eine neue App vor, die sich M-Login nennt.
Der M-Login ist ein wichtiger Baustein der Smart City München. Ein zentraler und sicherer Zugang zu Münchens digitalen Dienstleistungen.
Wer bisher die App der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG nutzte, um darüber Reisen im Nahverkehr zu planen und Tickets zu kaufen, muss seit letztem Sommer von der MVG-App zu einer ähnlich blau aussehenden App migrieren, eben dem M-Login. Nur wenigen Kunden fiel auf, dass die M-Login-App beim Einrichten als Schritt 5 auf fast intimen Abfragen besteht.
MVG-Fahrinfo darf auf meine M-Login-Daten lesend zugreifen. Auf Geburtsdatum, E-Mail-Adressen, Adressen, Profildaten.
Wer diesem Zugriff nicht zustimmt, kann den Installationsschritt 5 nicht abschließen und die App wird unbrauchbar. Es kostete uns mehrere Nachfragen, bis sich dieser nach einem krassen Verstoß gegen den Datenschutz klingende Vorgang aufklärte. Den Entwicklern war beim Zusammenführen mehrerer Apps, etwa einer zum Parken des Autos in München oder der für die U-Bahn-Ticketbuchung, aufgefallen, dass viele Kunden in den einzelnen Apps oft leicht abweichende Namen und Adressen angegeben hatten, die nun in der M-Login-App vereinheitlicht werden sollten. Mit dem Zugriff auf
Geburtsdatum, E-Mail-Adressen, Adressen, Profildaten
sei also keineswegs der Zugriff auf das gemeint, was hier steht, sondern nur auf die 3-4 Datensätze, die der Kunde in anderen München-Apps hinterlegt hatte. Woher soll er das wissen? Wir haben durch den verschärften Datenschutz, insbesondere in Europa, also mehr Transparenz als früher, aber eine kaum zu bewältigende Verantwortung über unseren Datenhaushalt. Tendenziell verlangt jede Webseite, jede App, jedes Software-Update ein genaues Lesen und Bewerten der Dateneinstellungen.
Maximilian, schön her über Datenlecks im Badezimmer.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Kronen, Brücken, Implantate können ganz schön ins Geld gehen. Eine Zahnbehandlung im Ausland kann sich da lohnen. Vor allem in Osteuropa fallen sie meist günstiger aus. Ob das eine gute Lösung ist? Der Verbrauchertipp von Tobias Volke.
Die Sparmöglichkeiten sind verlockend und trotzdem entscheiden sich nur wenige Patienten für eine geplante Zahnbehandlung im Ausland. Das hat nicht nur mit dem hohen Aufwand einer Reise zu tun, auch das Misstrauen vieler spielt hier wohl eine Rolle. Warum kann man die gleiche Behandlung im Ausland teilweise zum halben Preis erhalten und das mitunter all-inclusive, also Reise- und Unterbringungskosten eingerechnet?
Das liegt sicherlich an den Lebenshaltungskosten in Ungarn, Tschechien und Polen vor allen Dingen, dass dort die Löhne niedriger sind als hier und die Praxen geringere Betriebskosten haben.
Erklärt Tanja Wolf von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ein niedrigerer Preis sei nicht unbedingt ein Indikator für geringere Qualität.
Also die Ärzte sind in der Regel auch gut ausgebildet und das Material ist nicht unbedingt schlechter. Also das kann man nicht so pauschal sagen.
Aktuelle und verlässliche Daten zum qualitativen Vergleich zwischen einzelnen Ländern gibt es kaum. Hier gilt wohl, es gibt überall auf der Welt gute und schlechte Zahnärzte. Damit man nicht an den Falschen gerät, können hier beispielsweise Vergleichsportale im Internet helfen. Generell kann eine sorgfältige Planung einigem Ärger vorbeugen. Ein wichtiges Bewertungskriterium für die behandelnde Praxis ist beispielsweise der Umgang mit Nachsorge und Gewährleistung. Muss man für eine Folgebehandlung wieder einen Flug und eine Unterkunft buchen, ist die Kostenersparnis ganz schnell dahin. Daher sollte man darauf achten, dass für solche Fälle möglichst eine Kooperation mit Zahnärzten in Heimatnähe besteht. Eine weitere Frage, die unbedingt im Vorhinein geklärt werden sollte, ist die der Kostenübernahme. Im EU-Ausland bezahlen deutsche Krankenkassen bei der sogenannten gezielten Inanspruchnahme in der Regel denselben Anteil wie bei Behandlungen in Deutschland. Jörg Hildebrand von der Barmer gibt hierzu zu bedenken.
Wichtig ist, dass der Versicherte sich einen Behandlungsplan von diesem ausländischen Zahnarzt ausstellen lässt, den vor der Behandlung bei der Krankenkasse, bei der zuständigen, einreicht. Und der muss auch vorher genehmigt sein.
Wer es andersherum macht, hat nicht zwangsläufig einen Erstattungsanspruch. Und auch hinterher sollte man noch einmal eine detaillierte Rechnung möglichst in deutscher Sprache ausstellen lassen. Grundsätzlich rät Jörg Hildebrand dazu, bei der Abwägung einer Behandlung im Ausland nicht nur dem finanziellen Aspekt Beachtung zu schenken.
Man muss immer schauen, bin ich als individueller Patient überhaupt geeignet, dass so etwas dort gemacht werden kann. Wenn ich ein Risikopatient bin zum Beispiel, wie ist dann die medizinische Versorgung, wenn ich Bluter bin oder wie auch immer. Ob ich dann nicht besser hier in Deutschland aufgehoben bin, auch wenn ich mehr bezahlen muss.
Schließlich ist es zum Beispiel auch möglich, bei einer Behandlung in Deutschland eine ausländische Zahntechnik zu wählen. In Absprache mit dem behandelnden Zahnarzt lässt sich so unter Umständen auch mit weniger Aufwand Geld sparen.
Und diesen Verbrauchertipp von Tobias Volke gibt's auch auf deutschlandfunk.de oder auf unserer App DLF Audiothek. Christine Lieberknecht hat in Thüringen abgesagt. Thüringen ist weiterhin ein Land ohne Regierung. Mehr ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.